Liebe Schwester, es ist immer wieder erfrischend, bei euch zu sein, den Teppich zu sehen. Bitte nicht rausnehmen. Ihr habt viele Umbaupläne, habe ich gehört. Das ist der Wiedererkennungswert schlechthin. Das ist fast schon der Denkmalschutz. Nein, das ist wirklich. Nein, aber die Herzlichkeit bei euch ist phänomenal und es ist immer wieder total ermutigend, hierher zu kommen und viele bekannte Gesichter zu sehen. Und ich bete noch ganz kurz. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir Erlöste sind, dass wir gerettet sind, dass wir dich finden durften und dass du auch Menschen zu uns geschickt hast, die das Evangelium uns gesagt haben, Mütter und Väter und Fremde, aber die uns den Glauben weitergegeben haben. Wir wollen dir danken dafür. Danke auch, dass du unser Herz geöffnet hast und wollen dich jetzt bitten, dass du uns auch befähigst und die Freude schenkst, auch anderen den Glauben weiterzugeben. Bitte mach dein Wort lebendig und sprich du und segne uns, öffne unsere Herzen für dein Wort. Danke für diese gewaltige Botschaft, die du uns gibst. Amen. Genau, wir haben uns eigentlich nicht abgesprochen, aber es ist interessant. Der Daniel hat mir eigentlich gesagt, ich kann das Thema aussuchen und ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, das war die Apostelgeschichte und vor 2 Tagen habe ich erfahren, dass ihr eigentlich die Themen schon hattet, also die ich vorbereitet habe. Also, aber es wird sich nicht wiederholen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es geht heute um die Apostelgeschichte. Ich habe es überschrieben mit erfüllt, geführt und nicht zu stoppen. Also die Apostel waren erfüllt, geführt von Gott und auch nicht aufzuhalten, obwohl sie nicht besonders starke Menschen waren aus der Sicht dieser Welt. Und die Predigt, die ich gehört habe, die mich sehr wachgerüttelt hat, sage ich jetzt mal, ist von Wilhelm Busch. Das heißt Originales Christsein. Das ist eine tolle Predigt, kann man am besten mal das Original anhören. Aber es wird jetzt nicht nur eine Abschrift, es kommen noch ein paar andere Begegnungen dazu aus der Apostelgeschichte. Und als Einleitung habe ich Folgendes, und zwar in meiner Klasse oder in der Schule überhaupt, da gibt es ganz viele Originale und Fälschungen. Und zwar viele von meinen Schülern, die haben teilweise Sachen an, wenn man sich auskennt. Ich kenne mich jetzt noch nicht aus, aber die sind sehr, sehr teuer. Also Schuhe, die würden im Original 1000 Euro kosten, habe ich mir sagen lassen. Ja, Dior kennt, da hinten ist jemand, glaube ich, kennt sie, Dior-Schuhe. Balenciaga, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne mich nicht aus mit den Marken, aber ich habe das gelernt. Also ich lerne als Lehrer auch in der Schule, es gibt sehr teure Sachen. Und mir ist dann ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, wie mir dann ein Schüler erzählt hat, ist übrigens Palästinenser, der hat mir dann erklärt, nein, nein, Herr Angra, das sind keine echten Sachen, das sind Fälschungen, sind gut gefälscht, aber sind nicht echt, keine Angst. Trotzdem ist es so, wenn wir echte Sachen haben, auch bei Anziehsachen, wenn es echt ist, man merkt einen Unterschied, man merkt irgendwie einen Unterschied. Also manchmal ist es auch, sagt man ja, es ist dumm, sich irgendwelche Billigschuhe zu kaufen oder Billighosen, es taugt einfach nichts. Und der Wilhelm Busch kommt auf das Bild von Kunst und er sagt, sein Lieblingsmaler war Chagall und er hat alle Bilder von ihm gekannt, aber dann war er mal in einer echten Ausstellung und hat diese Bilder gesehen und hat gesagt, das war unglaublich, ja, die Farben, wie leuchtend die sind, wie die Details wirklich zu sehen sind und dass es ein komplett anderes Erlebnis ist. Mir ist es auch mal so gegangen mit einem Bild, das ist von Liechtenstein, das ist so Pop-Art, das ist wo so ein Kampfflugzeug drauf ist und auch große Kunst, sage ich jetzt mal. Ich habe es einmal im Original gesehen. Also ich kannte es aus einem Buch und das Original ist, ich glaube, 8 mal 3 Meter groß. Also riesig und das haut einen um. Also da wirkt das Ding erst und es haut einen um. Und Originale und Abdrucke oder Reproduktionen, das ist ein Riesenunterschied. Und er sagt, der Wilhelm Busch hat in dieser Predigt gesagt, er will aufzeigen, wie weit wir uns von dem Original der Jünger entfernt haben, dass wir teilweise zu farblosen Kopien geworden sind. Das klingt jetzt brutal. Er will uns auch nicht fertig machen, aber er will uns auch wachrütteln. Und er sagt, wenn er die Apostelgeschichte liest, dann sieht er dort Christenleben im Original, Leben im Glauben mit dem Herrn Jesus im Original, Nachfolge des Gekreuzigten im Original. Da sehe ich Geistesleben im Original. Das ist so gewaltig, dass die Theologen sagen, es ist eine Tendenzschrift, die man nicht ernst nehmen muss. Unser Christenleben sieht dagegen aus wie eine schlechte Reproduktion, matt und dünn. Hier ist Geistesleben, Geisteswirken. Unser Gemeindeleben dagegen oft wie eine Kopie, wie ein Nachdruck. wie weit wir davon weg sind, wenn man sieht, wie arm man ist, das ist auch schon etwas. Klingt jetzt brutal, gell? Klingt ein bisschen niederdrückend, aber mich hat das wachgerüttelt und ich habe mir gedacht, ja, der hat schon irgendwie recht. Und die Apostelgeschichte soll uns wirklich auch ermutigen, nicht da stehen zu bleiben, wo wir sind. Und es wird, keine Angst, das wird schon noch ermutigend auch. Ja. Aber es ist schon heftig, was er da sagt. Mich hat es wachgerüttelt. Er will uns nicht fertig machen. Er stellt sich selber drunter. Obwohl der Mann, und das ist auch so eine, das habe ich mit meinen Schülern lesen dürfen als Lektüre. Das war echt irgendwie geführt auch durch GPG, durch Geschichtsunterricht. Meine Geheimnisse mit der geheimen Staatspolizei. Sehr lesenswertes Buch von William Busch. Der Mann ist durch die Hölle gegangen. Der Mann kann da schon mitreden, er sagt es zwar nicht, aber der Mann kann mitreden. Was die Apostel erlebt haben, der hat solche Sachen durchgemacht. Und deswegen hat es so Gewicht, was er sagt, finde ich. Und das Buch ist einfach lesenswert, das ist ein kleiner Werbeblock, aber wer weiß, was auch noch auf uns zukommt, aber der Mann ging durch die Hölle und er hat Glauben gehalten und er hat sogar Leute von der Gestapo zu Jesus geführt. Also es ist unvorstellbar. Er sagt, lass uns weg davon kommen, eine billige Kopie zu bleiben, hin zu echtem Geistesleben. Weg von der Überbetonung des Eiskellers der Theologie. Er ist ja auch Theologe, er sagt ja nicht, dass es schlecht ist, aber er sagt, die Eiskeller der Theologie sind nicht das, was die Apostelgeschichte uns als Vorbild zeigt. Hin zu einer brennenden, leidenschaftlichen Nachfolge, was die Jünger uns vorlebten. Sie schufen durch Gottes Hilfe Fakten, sie waren nicht zu stoppen. Sie stellten die damalige Welt auf den Kopf, Apostelgeschichte 17, das war ein Zitat von den Feinden, nicht von ihnen selber. Und sie waren ganz, ganz enge, tiefe Freunde von Jesus. Das war das, was sie eigentlich angetrieben hat. Es war nicht, dass sie so eifrig waren. Eifer hält nicht lange oder Vorsätze halten auch nicht lange. Diese Liebe zu Jesus, die haben wirklich verstanden, wer Jesus war und was er für sie getan hat. Und diese Liebe hat sie angetrieben. Es war nicht irgendein Vorsatz oder irgendwelche Dogmen, ich muss jetzt irgendwas machen, sondern sie haben verstanden, diese Liebe, die möchte ich beantworten. Und das ist so was Schönes, dass die Apostel, man spürt es raus, wie sie handeln, wie sie reden, das ist nicht getrieben, das ist so ja, von der Liebe Gottes getrieben, von der Liebe Jesu getrieben. Kein Ehrgeiz oder kein Stolz. Ihre große Liebe zu dem, der sie geliebt hatte bis zum Ende, obwohl sie total versagt hatten. Und manche sehen es vielleicht die Apostelgeschichte als so ein ewiges Denkmal für die Apostel, um sie zu bewundern. Nein, es ist sicherlich nichts. Die wollten ja selber nicht bewundert werden, die Apostel. Die haben ja gesagt, Petrus wurde mal angebetet von dem Cornelius, kommen wir noch drauf, er sagte, ich bin auch nur ein Mensch. Das ist ganz schnell abgetan. Es ist kein Denkmal und es ist auch kein Geschichtsbuch, das man ab und zu mal rausholt und staunend bewundert und dann erwärmt wieder weglegt und sagt, das war schön damals. Schön, dass wir so eine Geschichte haben. Jetzt ist halt leider alles anders, gell? Jetzt ist es kalt und es passiert auch nichts mehr. Wir müssen uns auch nicht mehr weiter anstrengen. Nein, das ist nicht die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte will uns inspirieren. Und will uns inspirieren, in diesen Kampf einzusteigen. Die Hingabe und den Herausforderungen der Jünger, das nachzufühlen zumindest und ihrem Glauben nachzufolgen. In Hebräer steht, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, was auch immer es bedeutet, aber ich denke schon, dass uns die geistige Welt beobachtet, vielleicht auch die Apostel, und schauen, okay, machen Sie das, laufen Sie mit Geduld in den Kampf, der Ihnen verordnet ist. Das ist Hebräer 12, 1. Auch ganz viele Prediger und Ausleger haben das so gesagt, dass die Apostelgeschichte hört total abrupt auf. Also ganz abrupt, könnt ihr selber nachlesen im letzten Kapitel, plötzlich ist es vorbei. Als würde der Heilige Geist, der es eingegeben hat, drei Punkte setzen und sagen, und jetzt seid ihr dran. Hier ist die Fackel. Paulus hat hier aufgehört, jetzt bist du dran. Also normal hört ein Buch nicht so abrupt auf. Johannes Evangelium hört ganz anders auf, das hört so episch auf. Ja, aber die Apostel hört mittendrin auf. Als würde sie sagen, jetzt seid ihr dran, jetzt sind wir dran. Und klar können wir sagen, ich kann das doch nicht. Wer von uns kann das denn? Wer von uns kann das denn? Die Apostel, diese 12, wer waren die Leute? Das waren die einfachsten Leute, die man sich in der damaligen Zeit vorstellen hätte können. Die hatten keine Bildung, bis auf Paulus. Die hatten keine politische Macht. Die hatten kein Geld, keine Balenciaga-Schuhe, keine Dior-Schuhe, nichts. Die hatten keinen Einfluss. Und sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Wenn jemand gesagt hätte, die können es nicht, dann waren sie. Sie haben auch noch total versagt. Sie haben ihren Herrn auch total enttäuscht. Das ist für alle, die sagen, hey, ich bin zu schwach. Ich habe vielleicht keine Superfähigkeiten. Ich habe meinen Herrn enttäuscht. Für den ist genau der Text. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, Philipper 4,13. Wenn ich schwach bin, so bin ich stark, 2. Korinther 12, 10. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, 2. Korinther 12, 9. Paulus wusste auch, er kann es nicht schaffen, gegenüber kochende Städte. Da waren Städte, die haben sich geschlossen gegen ihn aufgemacht, wollten ihn töten, sie haben es nicht geschafft. Unvorstellbar. Und es fordert uns heraus, uns folgende Frage zu stellen: Woran bestand diese Originalität? Worin bestand ihre Kraft? Worin bestand ihre Gefährlichkeit? Die waren gefährlich für jede Struktur, die sich damals in den Weg gestellt hat. Die waren eine Gefahr, die waren eine Bedrohung. Sind wir noch für irgendjemanden eine Gefahr? Oder ja, red ruhig, erzähl ruhig. Glaubt ja eh niemand. Es ist schlecht. Also der Alois Böck aus München, der hat uns immer gesagt, wir sind so harmlos geworden. Das ist ja wirklich Lichtjahre weit weg von der Apostelgeschichte. Ich möchte es niemandem auf die Füße drehen, ich stelle mich da voll drunter. Wir sind vielleicht manchmal zu harmlos. Wir müssen natürlich keinen Streit vom Zaun brechen, aber sind wir noch eine Gefahr für irgendjemanden? Worin bestand ihr Dienst und ihre Nachfolge? Heute hat es den Anschein, dass, also wenn man zum Beispiel ins Internet schaut, ja, die vielen hervorragende Predigten, Lehren, Hilfestellungen, Systeme, Lehrstätten, Worship. Es wird immer perfekter, hat man das Gefühl. Ja? Immer perfekter, immer hochglanzmäßiger, immer toller. Und es ist ja nicht schlecht, es ist ja gut, dass es so viel Material gibt. Ja? Aber unser Wissen steigt massiv, die Darbietungen werden immer perfekter, die Umsetzung, aber unser echtes geistiges Leben, wird es wirklich stärker? Oder das Erleben von Gott im Alltag, wird es auch stärker? Haben wir noch echtes geistliches Leben? Erleben wir solche Führungen? Ich stelle die Frage ernsthaft. Und es ist gut, wenn jeder das bei sich anfängt vielleicht. Was erleben wir noch mit Gott? Wo sehen wir seine klare Führung? Wo begegnen wir ihm persönlich? Und wo schenkt er Begegnungen mit Menschen, die kein Zufall sind? Es gibt mittlerweile so viele Kleinkriege in der Christenheit über theologische Systeme und Ansichten und Meinungen und Methodik in der Evangelisation, und da ist so viel Rechthaberei dabei. Die Frage ist, machen wir das? Also wo sind die Auswirkungen? Weil es gibt so viele Unterschiede und man muss sich auch nicht über alles streiten, weil es gibt einfach unterschiedliche Ansichten. Aber wenn es nur bei Rechthaberei bleibt oder bei purer Theorie, das ist so weit weg von der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte zeigt, die haben sich nicht gestritten über die super komplizierten Fragen, zumindest nicht lange, sondern die sind in diese furchtbar finstere Welt hinausgegangen und haben sie auf den Kopf gestellt. Und die hatten sicherlich auch ein paar unterschiedliche Meinungen, Denkweisen, sicherlich, ja, gab es ja auch, dass manche unterschiedlich gedacht haben. Aber das, worauf der Heilige Geist in der Apostelgeschichte den Schwerpunkt legt, wo er einen Fokus drauf legt, sind nicht die Debatten. Es gab Konzile und so weiter, aber es waren nicht die Debatten. Es war die verlorene Welt, die gerettet werden sollte. Und es ist gewaltig, was er tut durch eine Handvoll Menschen. Und es soll auch ermutigen, er kann jeden von uns hier, der sich Jesus wirklich hingibt, wirklich gebrauchen. Egal wie schwach er sich fühlt, egal was passiert ist. Es ist einfach, soll ermutigend sein, die Apostelgeschichte. Diese 12 Jünger hatten die Welt auf den Kopf gestellt. Apostelgeschichte 17,6, und sie waren brandgefährlich für alle Regime, Institutionen, Religionen und Weltmächte, die sich ihnen in den Weg stellten, ganz ohne Geld, Macht, Social Media, Hochglanzmagazine. Der Heilige Geist legt hier nicht den Hauptfokus auf theologische Systeme, die kommen später in den Briefen. Er legt den Fokus auf die Taten der Apostel. Das ist auch der Originaltitel übrigens von der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist so die deutsche Version davon, im Englischen heißt es auch Acts of the Apostles. Die Taten der Apostel. Und ich finde das auch, finde ich interessanter, weil die Apostelgeschichte klingt so, gern, es ist vorbei, jetzt schauen wir mal nach, was vor 2000 Jahren passiert ist. Das ist so ein bisschen Acts of the Apostles, die Taten der Apostel, das ist der Originaltitel. Gott wollte in der Apostelgeschichte das Leben der Apostel festhalten, die ersten Zeugen. Ihre Umsetzung der Lehre und des Lebens Jesu als Vorbilder. Und ich denke, das ist so wichtig für uns alle. Ich habe das auch gemerkt bei meinen Schülern. Du fragst sie nach Vorbildern. Auch teilweise Leute, die musikalisch voll begabt sind. Hey, was hast du für Vorbilder? Keine. Wer sind deine Vorbilder so? Hast du irgendwie Hast du irgendwelche Stars, die du gut findest? Nee. Das ist schon krass. Es gibt irgendwie keine Vorbilder mehr. Und die Apostelgeschichte, das soll uns schon, ja, das sind Riesenvorbilder. Gott möchte auf jeden Fall, dass wir am Ende keine Themaverfehlung in unserem Leben haben. Das Schlimmste sind Deutschproben, toller Aufsatz, tolle Ideen und dann völlig am Thema vorbei. Das ist das Schlimmste, wenn du liest, wow, krass, sprachlich super, super Ideen und völlig vorbei am Thema. Schon öfters passiert, denkst du dir, Mist, tut einem weh. Gott möchte, dass wir nicht einfach tolle Dinge tun, sei es fromm oder theologisch oder vielleicht sogar Wunder vollbringen und am Ende gar nicht das, was Gott wollte. Herr, Herr, haben wir nicht viele Wunder und Taten getan in deinem Namen? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und Jesus sagt, nicht die, die Herr, Herr sagen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und es ist das, wonach die Apostel sich ausgestreckt haben. Und Wim Busch sagt auch, das ist so wichtig, sich nach diesem Willen Gottes auszustrecken. Der letzte Punkt noch ist, was auffällig bei den Aposteln ist, der Mark Twain hat mal gesagt, nicht die Stellen, die er nicht versteht, bereiten ihm Unruhe, sondern die Stellen, die er versteht. Zum Beispiel, was ist so ganz, ganz, ganz verständlich in der Bibel? Die Bergpredigt. Man hat das Gefühl, dass die Jünger einfach diese Bergpredigt umsetzen. Nicht, weil sie es konnten, weil niemand kann die Bergpredigt leben. Aber sie haben mit Jesu Hilfe die Bergpredigt umgesetzt. Sie haben ihre Feinde geliebt. Sie haben gesegnet, die sie verflucht haben. Ihr Ja war ein Ja, ihr Nein war ein Nein. Sie haben die rechte Backe hingehalten, sie gingen die zweite Meile. Sie haben ihren Mund, ihre Augen im Zaum gehabt. Sie haben sozusagen das ABC des Christentums umgesetzt, wie ihr Herr das ihnen befohlen hatte. Sie haben nicht nach den super Geheimnissen gegriffen, sondern erstmal die Basics umgesetzt. Und darin liegt auch eine besondere Kraft. Und das wünsche ich mir auch für uns alle, dass wir das neu, vielleicht diese Basics beherzigen und umsetzen und sehen, was Gott dann tut. Man hat das Gefühl, dass sie die Bergpredigt ausgelebt haben. Und bei uns ist es oft leider umgekehrt. Wir streben nach den tollen Dingen, nach den Geheimnissen, nach den komplexen Themen, nach den super deepen Auslegungen, nach spektakulären Sachen. Aber das Leben und die Bergpredigt, die absoluten Basics, die sind im Hintergrund. Gandhi hat gesagt, lauter so Zitate von Leuten, die uns kritisiert haben, ihr Christen habt mit der Bibel ein Buch in der Hand, das die Welt in Stücke sprengen könnte, aber ihr tut so, als wäre es nur ein Stück gute Literatur. Auch eine brutale Kritik. Und er hat viele Christen kennengelernt und er war kurz davor, auch Christ zu werden, der Gandhi, und hat es dann abgelehnt, weil derjenige sich um ihn einfach nicht gekümmert hat. Und das ist auch eine Kritik, vielleicht für uns alle, kümmern wir uns noch um Menschen, die vielleicht wirklich Interesse am Glauben. Die Basics sind immer wichtig, auch im Fußball. Wenn jemand die Basics nicht kann, dann kann er noch so viele Tricks lernen, es ist lächerlich. Ja, die Basics sind absolut fundamental. Und was man noch sieht bei den Aposteln, es war viel Gebet dort, also sie hatten wirklich viel gebetet. Es wird immer wieder betont, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, sie waren wirklich erfüllt, auch von der Botschaft. Und sie haben permanent mit Menschen zu tun gehabt. Sie haben nicht irgendwie, waren nicht in der Kammer gesessen, haben versucht jetzt noch dieses letzte Geheimnis zu lüften, sondern sie haben alles, was sie verstanden haben, immer an Menschen weitergegeben. Es ist geflossen, diese Botschaft ging hinaus. Und sie waren ständig, genauso wie ihr Herr, ständig unter Menschen. Und es ist auch so schön, es neu zu sehen, dass wir wirklich Menschen was zu sagen haben. Egal, wie weit jemand theologisch ist, und es ist gut, dass es Leute gibt, die sich wirklich auskennen. Und es ist wichtig, aber wenn du nur das Evangelium hast und kennst, kannst du Menschen so viel schenken. Es gibt so viele arme, verlorene, furchtbar traurige Menschen da draußen, die nicht wissen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, für den sie wertvoll sind, der sie ernst nimmt. Es gibt wirklich so viele elende Gestalten da draußen. Und wenn du das Evangelium hast, hast du unglaubliches Potenzial, jeder von uns. Und sie wurden eben sehr, sehr besonders geführt. Sie ließen sich führen. Sie waren nicht störrisch und so und sie hatten ihre eigene Agenda, sondern sie ließen sich führen. Sie waren offen für die Agenda von Gott. Wenn wir eine feste Agenda haben und sagen, hey, ich weiß genau, wie heute mein Plan abläuft, alle 10 Minuten weiß ich ganz genau, wo will Gott uns da führen. Das ist auch klar, dass es nicht geht. Und sie waren auch gehorsam in teilweise unlogischen und unangenehmen Situationen. Und das ist schon bemerkenswert. Das sind Riesenvorbilder, aber nicht, weil sie so toll waren, sondern weil sie so, ich würde sagen, Wilhelm Busch sagt es so, sich Jesus wirklich ausgeliefert haben. Sie haben sich ihm wirklich hingegeben, immer wieder neu. Und ich lese es mal vor, Apostelgeschichte 8, Philippus und der Kämmerer, ich Ihr habt es schon gehabt, gell? Aber ich lese trotzdem mal vor, weil die so schön ist, die Geschichte. Apostelgeschichte 8, 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh gen Süden auf die Straße, die von Jerusalem geht, hinab nach Gaza, dass da Wüste ist. Das ist unlogisch, weil der Philippus wurde gerade gebraucht in einer Erweckung. Also in Samaria ist unglaublich was losgebrochen und er wurde gebraucht, er hat es damit ausgelöst. Und da war eine Menge sehr, sehr guter Arbeit. Es war unlogisch, hey, geh in die Wüste, schau mal, was da so wächst. Ja. Das ist irgendwie ein komischer Befehl. Aber er war gehorsam. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher war über ihre ganze Schatzkammer, der war gekommen nach Jerusalem, um anzubeten, und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und sprach: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufstiege und sich zu ihm setzte. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm still ist vor seinem Scherer, so hat er nicht aufgetan seinen Mund. In seiner Niedrigkeit war ihm gerechtes Urteil versagt. Wer wird von seinem Geschlecht reden? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach: Sieh, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und tauft ihn, und am Schluss heißt dann: Der Geist des Herrn entrückte den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. So wunderschön. Der Philippus bekommt seine klare Führung durch den Heiligen Geist. Da ist ein Mann, der hat alle Schätze, kann sich alles leisten. Alle Reichtümer und Lüste stehen ihm bereit, aber er ist durstig nach Gott. Und er hat diese Schriftrolle von Jesaja, er versteht sie nicht. Er hat Gott in Jerusalem gesucht, im Tempel, er hat ihn nicht gefunden. Und Wilhelm Busch sagt da: Gott liebt suchende Seelen. Er liebt Seelen, die Hunger haben nach Gott, nach Frieden mit Gott. Und dann bekommt der Philippus den Auftrag: Geh nach Gaza und halte dich zu diesem Wagen. Und es ist interessant, dass das so eine klare Anweisung ist, so eine völlig sachlich, es ist so sachlich und einfach, es ist keine große Vision und kein großes Gefühl, das ist wahrscheinlich gegen jedes Gefühl von ihm. Halte dich zu dem Wagen, so einfach. Und wir hören so viele ultraspektakuläre Geschichten, wie der Heilige Geist wirkt. Oft deckt es auch eigene Pläne, und manchmal muss man das auch sich hinterfragen oder auch Sachen hinterfragen, ob das wirklich vom Heiligen Geist ist. Manchmal ist es sehr, sehr nüchtern, wie er spricht. Und er sagt zu dem Philippus einfach: Geh hin. Wilhelm Busch sagt, vor wichtigen Scheidungen betet er oft stundenlang, und dann ist es oft doch noch falsch. Und da war es ganz anders. Der Mann hat überhaupt nicht, war nicht groß in der Stille und hat ganz klare Anweisungen gekriegt. Und dann sagt er was Hartes, das hat mich schon getroffen. Dann sagt er: Warum ist es bei uns nicht so? Warum kriegen wir keine klaren Anweisungen von Gott, keine klaren Führungen? Und dann sagt er: Unsere geistliche Halbheit, unsere Unlauterkeit, unser irdischer Sinn ist schuld daran, dass es das unter uns nicht mehr gibt. Er sagt nicht, das hat aufgehört. Er sagt: Nein, die Widerstände sind einfach zu groß in uns, dass der Heilige Geist uns klar führen kann, dass Gott uns klar führen kann. Er sagt, wie bei Sardes: Du hast das Zeugnis, dass du lebst und bist tot. Die Gemeinde dort bekam keine solchen Geistesaufträge, sie konnte sie gar nicht vernehmen. Wir schielen immer mit unseren Augen dahin, wo wir nicht hinschauen sollten. Wir sind gebunden in Sünden, und weil wir nicht ganz ernst machen wollen. Das ist hart. Und es ist hart, wenn wir wissen, dass er recht hat damit. Man kann sich immer dann rausreden: Ja, das gibt es heute nicht mehr. Ja, es gibt schon Christen, die ganz klar geführt werden, wenn du schaust, in der dritten Welt oder im Iran oder bei verfolgten Geschwistern, wie die geführt werden, wie die Gottes Wirken erleben, wie die wirklich von Gott genau geführt werden zu Menschen, die auch so offen sind wie dieser Kämmerer. Dann kann man nicht sagen, das gibt es nicht mehr. Doch, das gibt es schon noch. Aber dass wir, dass es schön wäre, wenn wir das einfach auch wieder ganze Sache machen mit Jesus und Dinge einfach, wenn wir wissen, okay, da sind Sachen in unserem Leben, die sind einfach nicht gut, schneiden wir sie ab. Das Leben ist so kurz, dass wir die Hauptsache verpassen sollten und das nutzen sollten, was Gott uns gibt, weil es ist der gleiche Heilige Geist, es ist die gleiche Schrift, es ist die mächtigste Botschaft der Welt. Nutzen wir sie. Lassen wir sie nicht kaputt machen und unsere Gaben kaputt machen von Dingen, die es echt nicht wert sind. Die einfach nichts wert sind. Und es ist alles wert, weil diese eine Seele war mehr wert als alle Schätze der Welt. Dieser Mann auf dem Wagen. Und er hat die Kirche in Afrika gegründet, die erste. Eine gewaltige Kirche, die es bis heute noch gibt. Der Wim Busch sagt dann in einer fiktiven Zeitreise, sagt er, Philippus, wie hast du das gemacht? Ich muss dazu stundenlang in die Stille gehen und dann liege ich oft noch falsch. Dann sagt Philippus, Pastor Busch, ich verstehe dich nicht, das ist doch ganz klar. Mein Leben gehört dem Sohn Gottes, dem Herrn Jesus Christus. Er hat mich erkauft zu seinem Eigentum, durch den teuersten Preis, durch sein Blut. Er hat mich gereinigt durch sein Blut von meinen Sünden, dass ich das Eigentum Gottes sein kann. Ich habe nun willentlich mein Leben mit Leib und Seele ihm gegeben. Wie sollte er mir keine klaren Aufträge geben? Haben Sie schon einmal einen Chef gesehen, der seinen Untergebenen keine klaren Aufträge gibt? Wo ist ein Chef, der seinen Leuten nicht klare Aufträge gibt? Was ist da seltsam daran? Und er sagt dann, und das fehlt uns, dass wir ihn wirklich als Herrn akzeptieren, als Chef wieder neu in unser Leben lassen und bereit sind, Aufträge anzunehmen und nicht sagen, hey, ich habe Aufträge für dich. Ich habe genügend Aufträge für dich. Segne dies, segne das, segne meine Winterreifen, segne mein Einkommen. Ja, klar, wir können für alles beten und Gott hört auch die kleinen Gebete. Aber sind wir auch bereit, mal zu sagen, Herr, was hast du einen Auftrag für mich? Wir geben ihm ja ständig Aufträge. Wahrscheinlich ist er schon überfordert von unseren Aufträgen. Also für die unter uns, die echte Christen sein wollen, sagt Wilhelm Busch, ist das dran. Wer bei der Kopie bleiben will, soll ruhig dort bleiben, sagt er. Das ist auch heftig, er hat sich das rausgenommen zu sagen. Aber er sagt, wir sollten uns ausstrecken, Antennen bekommen für die Befehle Gottes durch den Heiligen Geist. Er zitiert ein Buch, das heißt Glück von Hilti, das hat großes Aufsehen erregt um die Jahrhundertwende, Fromme und Gottlose haben es gelesen und es ist ein interessantes Zitat. Diese Führung durch Gott, die es wirklich gibt, wird dir wahrscheinlich sofort eine tüchtige Arbeit auferlegen. Dagegen wird sie dir keinen vornehmen noch geistlichen Musikgang gestatten. Sie wird dir ebenso wenig gestatten eine allzu große Zartheit der Empfindung. Sie wird dir nicht gestatten, Menschen oder Tatenscheu, Nervosität oder andere solche Zustände, durch welche viele Menschen abgehalten werden, von allem, was nicht den gewöhnlichen Anschauungen der Menschheit oder dem gerade herrschenden Zeitgeist entspricht. Solche Führung legt Aufgaben auf. Also genauso so einfache Führung, wie der bekommen hat, der Philippus. Und passt, finde ich, ist super modern. Es ist uraltes Buch scheinbar, aber es ist super modern. Der Zeitgeist ist, glaube ich, eine der größten Widerstände, warum wir oft einfach unser Maul halten auf gut Deutsch. Das sagt man heute nicht mehr. Da bin ich jetzt lieber leise. Ich weiß es von mir auch. Das macht uns feige. Der Zeitgeist hat eine krasse Macht und der macht uns oft feige. Aber die Jünger hatten viel schlimmere Dinge gegen sich. Die waren ständig mit dem Tod bedroht und sie haben nicht geschwiegen. Sie haben einfach nicht geschwiegen. Hier, geh hin und halte dich zum Wagen. Ein klarer Auftrag. Keine Verzückung, keine Vision. Oft sind die Aufträge schlicht und ergreifend. Und obwohl es nicht einfach ist, wenn ein schlichter Handwerker einem Finanzminister zum Leben verhelfen soll. Noch ein Punkt, der sehr schön ist, ich halte ihn ganz kurz. Der Philippus war auch ein Seelsorger, der genau ins Herz trifft. Er stellt eine Frage, die eigentlich sehr unangenehm ist. Er fragt ihn, hey, verstehst du eigentlich, was du liest? Das ist eigentlich unverschämt. Wenn du im Zug jemanden ein Buch lesen siehst und sagst ihm, hey, verstehst du eigentlich, was du da liest? So, das ist ziemlich unverschämt. Und man konnte wahrscheinlich von 2 Kilometern sehen, dass es eine Staatskutsche ist oder so. Ja. Das war sicherlich kein Mistwagen. Verstehst du, was du da liest? Aber es war genau die Frage, die er gebraucht hat. Es war, dieser eine Satz hat den Mann zu ihm gesprochen und er bittet den Philippus, auf den Wagen zu steigen. Und da sagt der Wilhelm Busch eben auch, der Heilige Geist gestattet dem Philippus keine zu große Zartheit der Empfindung. Der hätte auch sagen können, okay, dieser Mann ist ein Minister, ich trete mal nicht zu nahe. Nein, er hat gesagt, hey, verstehst du eigentlich, was du da liest? Er hat sich das rausgenommen und es hat dem gefallen, dem Mann, und er hat gesagt, steig auf, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und das ist Seelsorge, dass man den anderen so versteht, dass man mit einem einzigen Satz seine Not ins Licht stellt. Seelsorge, der ist sofort ins Schwarze trifft, weil der Geist Gottes in ihm wohnt und ihm die Menschen verstehen lehrt. Und das ist so auch ein Geheimnis, dass Gott uns wirklich den Schlüssel geben kann zu manchen Herzen, den wir nicht haben. Ich habe oft wirklich Schüler von mir, die sind Rätsel, wo du einfach nicht weißt, was ist mit dem los, was ist mit dir los. Manchmal verstehst du nicht. Manchmal gibt aber Gott auch einfach die richtigen Worte oder die Ermutigung, was dann den Schülern weiterhilft. Nicht immer natürlich, aber manchmal. Und es ist so, er kann wirklich uns für jeden Menschen Weisheit geben, wenn wir bereit sind, uns mit den Leuten zu beschäftigen, wenn wir uns eben die Zeit nehmen. Und das ist was Wunderschönes, Menschen zum Herrn letzten Endes zu führen. Und wir sehen, dass durch den Geist Gottes eben ein großer Mann klein gemacht wird. Da war der Geist Gottes am Wirken. Wenn der Geist Gottes anfängt zu wirken, dann werden große Menschen klein, dann werden die stolzen Herzen niedrig, dann suchen die reservierten Leute Hilfe und die fremd, die sich fremd waren, werden Brüder. Und dann erfährt man, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Wilhelm Busch sagt dann noch, sind hier noch so großartige Leute, der Herr ist ferne von den hoffärtigen Herzen, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er ermutigt auch noch mit einem Beispiel, der war ja in der Seelsorge und war noch nicht gläubig und war voller Sünden, hat er gesagt, und ganz, ganz schlimm unterwegs, obwohl er christlich aufgewachsen ist. Und da war ein Pfarrer und der hat einfach nichts gesagt über das Heil. Der hat gar nichts gesagt. Der hat nur gesagt, hey, mach dir nicht so viele Gedanken. Der hat gesagt, ich habe Angst, in die Hölle zu kommen. Und der Pfarrer sagt zu ihm, mach dir nicht so viele Gedanken. Ein zweiter Seelsorger, genau das Gleiche. Der Wilhelm Busch hat die ganze Zeit nur gewartet drauf, dass er ihn fragt, hey, hast du irgendwelche Sünden in deinem Leben, die dich fertig machen? Es kam nichts. Und er hat gesagt, keine zarte Empfindung. Wenn du merkst, da ist jemand, der sucht Hilfe, der ist auf der Suche nach Gott, sprich ihn an. Rede deutlich, mit Liebe, aber auch mit Wahrheit. Und das ist, finde ich, so wichtig, weil wir oft so Samthandschuhe anfassen und dann oft gar nichts sagen, obwohl die Leute darauf warten, obwohl sie wissen wollen, was die Wahrheit ist. Gott hat den Finanzminister elend gemacht, Enttäuschung zu Hause, Enttäuschung in Jerusalem, verständnislos für die Bibel. Gott hat ihn demütig und klein gemacht, zubereitet, mit Philippus den Gang anzutreten unter Jesu Kreuz, wo man das Lamm Gottes sieht. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesaja 53. Meine Freunde, das ist Gottes wundervollstes Geschäft, sagt Wilhelm Busch. Viele fragen, warum gibt es keine Wunder mehr heute? Das ist Gottes wundervollstes Geschäft, wenn er Menschen durch Lebensführung so zerschlägt, so fertig macht, dass sie nur unter Jesu Kreuz wirklich geheilt werden können. Das Evangelium zielt ganz zentral auf die Rettung von Menschen, nicht auf deren äußere Heilung. Die kommt immer wieder vor in der Bibel, aber das Zentralste, was das Evangelium will, ist, Menschen zu retten vor der ewigen Verdammnis. Und das ist auch das, was der Teufel nicht nachahmen kann. Der Teufel kann sehr viel nachahmen, auch sehr viele Wunder. Aber die Rettung von Menschen und die Veränderung von Herzen, das kann er nicht nachahmen. Und das ist das größte Wunder, was Gott eben an Menschen tut. Ich habe noch zwei kurze Begegnungen. Wie lang ist noch? Ist noch ein bisschen? Könnt ihr noch? Zwei Begegnungen noch. Das war Philippus. Petrus trifft den Hauptmann Cornelius. In Apostelgeschichte 10, den habt ihr auch schon gehört. Deswegen, ich lese euch jetzt die Geschichte nicht vor. Nur ein paar Punkte draus. Apostelgeschichte 10. Von beiden Seiten wirkt Gott an dem Cornelius und an dem Petrus. Und er will, dass diese Leute zusammenkommen. Gott hätte auch dem Cornelius irgendwie das Evangelium sagen können. Er wollte, dass es von einem Menschen gesagt wird. Der Engel konnte das Evangelium ihm nicht sagen. Also das Evangelium muss von Menschen verkündigt werden, sage ich jetzt mal so. Und Gott wollte, dass der Petrus dorthin kommt. Aber es gab Schwierigkeiten. Auf dem Weg gab es Schwierigkeiten dahin. Selbst bei so jemandem Gewaltigen wie dem Petrus. Das war der wichtigste Mann in der Gemeinde. Was waren die Schwierigkeiten? Gott zeigt ihm diese Vision von den Tieren und Gott sagt zu ihm, schlachte und ess unreine Tiere. Und er sagt, nee, nein, Herr. Das ist ein offener Widerspruch. Herr, Nein, Herr, passt eigentlich nicht. Ja? Aber er sagt, nein, Herr, das habe ich noch nie gemacht, mache ich nicht. Das macht er nicht. Und Petrus wehrt sich zuerst gegen den Befehl Gottes und er konnte nicht über die theologische Linie gehen, die er von klein auf gelernt hatte. Und Gott wirkt weiter an ihm. Dreimal zeigt ihm diese Vision, um ihm zu zeigen, was er gereinigt hat, soll er nicht unrein heißen. Und ein Beispiel, wo bei mir das so war, also es war eine Sache, wo ich echt gedacht habe, ich mache das nicht. Es war ein Schüler bei mir in der Fußball-AG und dem sein Vater hatte Krebs. Und ich kannte ihn noch, wie er gesund war und dann hat er Krebs bekommen und ich habe gesehen, wie er schwächer wird und sehr krank aussieht und dann irgendwann kam er nicht mehr in die Schule, um den Jungen abzuholen. Und ich habe das irgendwie verdrängt und dann habe ich während dem Korrigieren, ich hatte da viel Arbeit und dann hatte ich den Gedanken oder kam mir der Gedanke in den Kopf und ich denke, dass Gott das wachgerüttelt hat, nimm das Buch hier, so ein Schicksal, schreib eine kleine Widmung rein und gib es dem Jungen mit, für den Vater. Ich habe mir gedacht, nee, ich will dir nicht zu nahe treten, das ist so, sich da einzumischen und das ist eh traurig genug, ich will den nicht noch in die Wunde reinhacken. Und immer wieder kam dieser Gedanke und ich habe das weggedrängt. Ich habe gesagt, ich habe genug Arbeit, ich habe jetzt keine Zeit, das zu machen. Es ist so viel Arbeit hier. Dieser Gedanke ging nicht weg. Es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Bis ich dann gedacht habe, okay, ich nehme jetzt das Buch, schreibe eine kleine Widmung rein, pack's ein, gib's mit. Habe ich dann gemacht. Dann habe ich nichts mehr gehört. Dann war es soweit, dass die Mutter kam in die Schule, der Junge war auf dem Wandertag. Und dann kommt die Mutter rein und sagt, der Vater ist gestorben, kann ich dem Jungen das sagen? Und das, also die Mutter war auch da. Ich habe mir gedacht, ja, okay, mache ich. Das war furchtbar. Ich sollte noch mit hinfahren ins Krankenhaus, also in die Palliativstation. Und es war furchtbar. Es war einfach nur niederdrückend. Wie der Junge die Botschaft kriegt und dann seinen Vater sucht und den toten Vater dort sieht, es war furchtbar. Und ich habe mir gedacht, hey, warum musste ich da jetzt mitfahren? Aber ich konnte es der Mutter eben nicht ausschlagen und das hat mich erschüttert, aber es war irgendwie trostlos. Und dann fährt sie mich nach Hause, der Junge war hinten drin gesessen und dann sagt sie noch so, Herr Anger, übrigens, das Buch, das Sie ihm mitgegeben haben, ich habe das meinem Mann noch vorgelesen und er hat geweint darüber. Und ich wollte wegen ein paar Korrekturen ihm das nicht weitergeben. Ich hatte einfach genug so wichtige Arbeit zu tun und wollte das Evangelium eigentlich nicht weitergeben. Und ich habe es Gott sei Dank, hat mich Gott nicht in Ruhe gelassen und gesagt, mach das endlich und bring es hinter dich. Und wahrscheinlich hat es noch angenommen, das Heil. Ich hoffe es. Und es hat mich bewegt. Ich weiß auch eine Geschichte von meinem Bruder und mir, wo wir das nicht gemacht haben, wo wir auf die Stimme des Heiligen Geistes nicht gehört haben und es schlecht ausgegangen ist. Aber es ist so wichtig, dass wir dem Drängen von Gottes Geist nachgeben, wenn er uns Menschen, gerade Menschen aufs Herz legt und das tun, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es vielleicht Gefühle verletzt erstmal. Genau. Petrus überwindet es dann und geht dorthin. Und es treffen zwei Welten aufeinander. Cornelius, ein oberster Römer, die hätten ihn auch festnehmen können, er hätte auch eine Falle sein können. Die Römer haben Jesus gekreuzigt. Petrus war der wichtigste Mann der Gemeinde, er geht hin. Und dann sagt er dort, der Petrus, der aus einer niedrigen Schicht gekommen ist, zu einer sehr hohen Schicht wahrscheinlich, Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Apostelgeschichte 10, 28, er geht zu dem Heiden ins Haus. Und dann sagt er, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern jeglichem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Apostelgeschichte 10, 34. Wir dürfen keine Grenzen ziehen fürs Evangelium. Ich weiß, dass wir politisch, dass es so verworren ist gerade und so polarisiert ist in Deutschland. Die Politik macht so viel kaputt und manche Dinge sind auch berechtigt. Manche Dinge nerven die Menschen hier. Wir dürfen keine Grenzen ziehen fürs Evangelium. Das sagt die Bibel. Das ewige Reich Gottes ist wichtiger als jeder Nationalstaat und jede Politik. Es ist wichtiger, weil es einfach alles überleben wird. Wir kämpfen für ein Reich, das ewig ist. Und es wird alles überleben. Und es wird auch alles überwinden. Und deswegen dürfen wir auch keine Grenzen ziehen zu Menschen, die Gott auch vorbereitet hat. Aber man muss auch sehen, das waren alles Leute, die gottesfürchtig waren und die sich nach dem Guten ausgestreckt haben irgendwie. Die Gott gesucht haben und Wir sollten uns von Gott zu Menschen führen lassen, die auch offen sind und nicht die Perlen vor die Säue werfen. Das ist auch wichtig. Es waren so klare Führungen und das ist so wichtig, dass wir uns von Gott führen lassen. Er sieht diese Menschen und er kann uns dahin bringen. Genau. Und er sagt dann zu dem Cornelius, er predigt das ganze Evangelium und verheimlicht und beschönigt auch nichts. Er sagt, Jesus ist der Herr über alle. Er kann allein von Sünden retten und er ist der Richter über Lebende und Tote. Und ein Prediger sagt, weil er so offen und ehrlich gepredigt hat und nichts verheimlicht hat, öffnet Gott auch den Himmel und gibt ihm die Vollmacht auch dafür. Und er sagt zu Cornelius, eins fehlt dir, du musst an Jesus glauben. Die letzte Begegnung, jetzt mache ich ganz kurz, ist Paulus in Athen, das hatte er noch nicht, Apostelgeschichte 17. Paulus kommt nach Athen, ins Zentrum Europas. Ein Prediger hat gesagt, Theo Lehmer hat gesagt, die Situation war, während die Germanen noch in Miniröcken aus Bärenfell durchs Unterholz gekrochen sind und Heidelbeeren gesammelt haben, hatten die ollen Griechen schon eine lange, glanzvolle Geschichte hinter sich. Also wahnsinnige Geisteshelden. Die Griechen waren die schlauesten Leute in ganz Europa. Dichter und Denker, Geisteshelden, Sokrates, Aristoteles, Alltagsbegriffe, die wir jeden Tag verwenden, kommen von ihnen, Physik, Politik, Musik. Die haben die Olympiade erfunden. Unglaubliche Geschichte, die sie haben. Und sie waren arrogant. Und das war eine unglaubliche Hürde für den Paulus. Er ist da hingekommen, er sieht diese unglaublich vielen Götterbilder und perfekte Götterbilder, diese Marmorstatuen, eindrucksvoll. Und er gerät in Rage. Und er denkt sich, wie gibt es, dass so schlaue Menschen sich solche toten Götter machen? Wie gibt es das? Und diese vielen Götter machen ihn wahnsinnig. Und ich habe mir aber auch so gedacht, wie ich es gelesen habe, vielleicht sollten wir bei uns beginnen, vielleicht ist es gar nicht so weit weg, diese Geschichte, wir schauen gern rund auf die Athener. Wie ist es bei uns in der christlichen Community? Haben sich nicht bei uns auch Götter eingeschlichen? Vielleicht mehr als bei den Griechen? Dinge, die wir über alles lieben, sogar mehr als Gott. Auto, Beruf, auch eine Ehe kann ein Götze sein. Kinder, Haus, dein Ruf, dein christlicher Dienst kann ein Götze sein. Dein Gehalt, dein Urlaub, was auch immer, vieles wird wichtiger als Gott. Und wir müssen einfach ehrlich sein und bekennen, hey ja, da sind viele Sachen, die wichtiger sind als Gott mir gerade. Und es ist gut, dass wir da ehrlich sind und nicht ein großes Theater draus machen, aber immer mal wieder die Götzen abräumen. Vielleicht wäre Paulus auch sauer auf uns, wenn Gott und Jesus und der Heilige Geist in der Ecke verstauben und unser sogenannter Gott blitzblank ist, toll gepflegt, alle Zeit und Geld der Welt bekommt. Luther hat gesagt, wofür du am meisten Zeit brauchst, am meisten drüber nachdenkst, am meisten Geld ausgibst, das ist dein Gott. Auch tough. Aber es ist was dran auf jeden Fall. Und wir sollten uns immer wieder überprüfen. Aber jetzt das Positive, der Paulus bringt nicht etwas Neues, eine neue Lehre, weil die Athener wollten ja was Neues. Paulus wusste, die Athener brauchen nichts Neues. Sie brauchen keinen neuen Gott, kein neues Wissen. Sie brauchen die Botschaft der Liebe Gottes. Das Evangelium. Ich glaube, das befreit uns am besten von unseren Götzen, weil wir können ja so sagen, ich möchte besser werden. Ich will es jetzt so tun. Aber das wird uns nicht von unseren Götzen befreien. Wir lassen erst Dinge los, wenn wir sie mehr lieben. Und die Liebe Gottes müssen wir immer wieder neu sehen. Und dann lassen wir auch die Dinge los. Andere Sachen machen uns nicht frei. Und wenn wir die Liebe am Kreuz neu sehen, wenn wir die Liebe Jesu neu sehen zu den Menschen und zu mir persönlich, dann wird er uns wieder das Wichtigste. Ich glaube, das Geheimnis von Paulus, was wir vielleicht noch mitnehmen können, ist das, 1. Korinther 9, Vers 19. Lest es noch vor. Und das ist, denke ich, auch, was wir von den Aposteln echt mitnehmen können. Denn obwohl ich frei bin, von jedermann habe ich mich doch jedermann zum Knecht gemacht, auf das ich viele gewinne. Den Juden bin ich geworden ein Jude, auf das ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, auf das ich diese unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich nicht unter Gesetz bin, ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf das ich diese ohne Gesetz hin gewinne. Den Schwachen bin ich geworden, ein Schwacher, auf das ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich seiner teilhaftig werde. Der Paulus war bereit, allen alles zu werden. Und das ist bei den Athenern wird es am deutlichsten, wie er da predigt und wie er zu denen redet. Das ist so schön. Er sagt am Anfang eben nicht, halt, das wollte ich noch sagen, er macht Jesus nach. Er ist allen alles geworden. Jesus ist uns Mensch geworden, damit wir ihn verstehen können. Diese Liebe, dem anderen, sich in den anderen hineinzuversetzen, kommt von Jesus. Das ist seine Idee, nicht Paulus' Idee. Aber er will uns das schenken durch seinen Heiligen Geist, durch die Liebe zu den Menschen, dass wir dem anderen das werden, was er versteht. Er fängt nicht an, hey, ihr Idioten, was habt ihr hier für Götzen? Er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, wie sehr ihr die Götter in allen Stücken fürchtet. Er sieht erstmal die positiven Dinge. Hey, Leute, ihr habt noch mehr als Geld und euren Körper, cool. Ihr glaubt zumindest an unsichtbare Sachen. Ist schon mal gut. Er macht sie nicht fertig. Ist super, wie er anfängt. Dann sagt er, er findet diese Lücke im Heuhaufen, das ist der Altar für den unbekannten Gott. Die nutze ich. Das ist ihre Waffe, die benutze ich. Er sagt, ja, es gibt einen unbekannten Gott, den ihr nicht kennt. Und den verkündige ich euch jetzt. Er macht es spannend. Und das können wir auch von ihm lernen, wie cool er auf die Griechen eingeht, wie er sich in sie hineinversetzt. Und das ist auch Liebe, dass ich nicht Leuten irgendwas drüber haue, sondern echt mich in sie hineinversetze. Wir waren auf der Straße draußen. Ich habe gemerkt, ich bin voll verstaubt gewesen, war schon länger nicht mehr draußen. Man wird dann so, wie sagt man so, unbeweglich mit den Leuten. Man muss die Leute wieder zuhören und sich auf sie einstellen, sonst nehmen die einfach nichts an. Wenn man so irgendwie so stolz daherkommt oder denkt, man weiß es und sie wissen es nicht, das turnt die voll ab. Und der Paulus war eben, obwohl er das hätte machen können, der war ja ein Apostel, hat er so eine Liebe gehabt, auch für die Athener. Und dann sagt er eben, Gott wohnt nicht in Tempeln, er lässt sich nicht in ein Haus parken und dann können wir draußen weiter sündigen. Er ist allgegenwärtig und das Universum ist seine Wohnung und es ist noch zu klein für ihn. Und er lässt uns, wir können ihm nicht dienen, er braucht nichts von uns, sondern er ist der Geber. Er hat alle Nationen gemacht und bestimmt, wie weit sie und lange sie leben sollen. Sogar Erfolg und Misserfolg, unsere Zeit stehen in seinen Händen, gute und schlechte Zeiten. Sogar der Ort, wo wir aufgewachsen sind, ist, er wusste es. Und dann sagt er, damit sie Gott suchen sollten, ob sie ihn wohl fühlen und finden möchten und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Das ist der Sinn des Lebens, ihn zu suchen und zu finden und zu fühlen. Alles andere ist eine Themaverfehlung. Wenn wir Gott nicht finden, ist unser Leben völlig umsonst gewesen. Gott, du hast uns geschaffen für dich. Unser Herz ist so lange in Unfrieden, bis es Frieden findet in dir, Augustinus. Keinem von uns ist Gott fern. Er ist uns durch Jesus so nahe gekommen, wie er nur konnte. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Oh, wie kommst du uns Menschen so nahe? Und dann sagt er, ich kürze jetzt ab, das ist der letzte Punkt, die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Orten Buße tun, denn er hat einen Tag gesetzt, an welchem er richten will, den Erdkreis in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn auferweckt hat von den Toten. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen, aber jetzt gebietet er allen Buße zu tun. Und das ist ein starker Ausdruck. Es kommt ja teilweise gar nicht mehr vor in Predigten von der Evangelisation, Buße. Paulus sagt hier vor Leuten, die wirklich, wirklich sehr, sehr klug waren und über ihn gespottet haben, er sagt, ich gebiete euch, oder Gott, nicht er, Gott gebietet uns, Buße zu tun, uns allen, an allen Orten. Und es ist so wichtig, dass es die Waage auch hat, gell? Das Evangelium darf nicht nur ein Gesäusel sein. Es ist die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn geopfert hat, aber die Reaktion muss Buße sein. Und er wird Gericht halten, er verschweigt da auch nichts. Und auch auf die Gefahr hin, er bleibt sonnenklar, obwohl er ihre Dichter zitiert. Er sagt, in ihm leben und weben und sind wir, wie etliche eure Dichter gesagt haben, wir sind göttlichen Geschlechts. Er zitiert das und das trifft sich auch mit der Bibel. Er nutzt ihre Waffen, aber dann bleibt er trotzdem sonnenklar. Er zeigt ihnen unglaubliche Liebe, er bleibt ganz klar. Es kommt ein Gericht und Jesus wird diese Welt richten. Und ich glaube auch, dass eine Frau aus dem Libanon, der ihr Mann vor kurzem verstorben ist, der hat da sehr viel bewegt im Libanon unter schwierigen Bedingungen, die hat uns auch gesagt, predigt klar, Es wird nicht zur Bekehrung führen, wenn ihr nicht klar predigt. Predigt klar. Sonst werden sich die Leute nicht entscheiden. Sie werden vielleicht das Schöne annehmen wollen von Jesus, den Segen mitnehmen, aber ist ihnen wirklich klar, dass sie verloren sind? Und es ist auch gut, wenn wir uns das selber fragen. Sind wir vielleicht, haben wir Jesus vielleicht angenommen, nur die guten Sachen, oder haben wir uns auch als Sünder erkannt? Und manchmal ist es auch gut, Jesus zu bitten, Herr, zeig mir, nimm mir meine Selbstgerechtigkeit weg, zeig mir meine Schuld, dass ich dich wirklich brauche. Paulus springt über die Mauern der Kultur und das ist wichtig für uns jetzt in unseren Zeiten. Es sind so viele Kulturen bei uns und der Paulus springt über die Mauern. Und er sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, mit meinem Gott kann ich Kriegsvolk zerschlagen, Psalm 18. Die Mauern sind hoch, höher als irdische Mauern. Es sind Mauern des Wissens, des Stolzes, der Überlegenheit. Aber Paulus ist allen alles geworden. Und er nutzt eben sein Wissen und Kenntnis der griechischen Kultur, um sie zu erreichen. Er macht neugierig und er kommt nicht platt daher. Und er zeigt, wie spannend der christliche Glaube ist, weil er einfach so viel größer ist. Das Evangelium ist einfach mächtiger. Wer von den Göttern ist denn Mensch geworden? Richtig Mensch, nicht in der Legende und im Mythos, sondern richtig Mensch. Wer ist in den Tod gegangen? Wer hat sich um die Armen gekümmert? Er ist der Niedrigste geworden. Das kann man nicht verstehen. Das ist so mächtig, die Botschaft. Und traurig ist ein bisschen das Ende. Es bekehren sich nicht alle. Es bekehren sich nur 2 Leute in ganz Athen, was man weiß. Nur 2. Es bekehrt sich der Dionysos, der war ein Richter auf dem Areopag, den eingeladen hatte. Die wollten beurteilen, was er da redet. Und Damaris. Das waren die einzigen, von denen wir gewusst haben, die haben sich bekehrt. Ein totaler Misserfolg. Nein, war es nicht. Es war der Anfang. Der Anfang schaut oft klein aus. Wie es eben auch in der Schrift heißt. Das Senfkorn ist das kleinste unter den Körnern. Und es ist aber wie ein Sauerteig, das alles zu säuern wird. Das Reich Gottes ist nicht aufzuhalten. Und damit möchte ich schließen. Jesus hat schwache, schwache Leute berufen. Hat sie ausgestattet mit seinem Geist, ihnen diese unglaubliche Botschaft gegeben. Sie waren nicht zu stoppen. Und das wünsche ich mir für uns auch, dass wir Dinge ausräumen. Wir waren vorhin in der Putzkammer, das war passend, und da gebetet. Manchmal ist es gut, die Rumpelkammer auszuräumen und zu bitten, Herr, gib mir wieder neue Aufträge. Gebrauch mich. Zeig mir einen Menschen, dem ich helfen kann. Vielleicht ist es so ein Kämmerer. Man weiß es nicht. Und danke, dass dein Reich nicht aufzuhalten ist, trotz mir. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir wollen zu dir kommen. Wir wollen dir bekennen, Herr, dass unsere Herzen oft kalt geworden sind dir gegenüber, dass wir überhaupt keine brennenden Herzen haben, dass wir auch die Menschen draußen nicht lieben, sondern einfach ignorieren, weil wir selber unsere Agenda haben. Herr Jesus, bitte schaff du neuen Raum in unseren Herzen für deine Agenda, für deine Pläne, für deine Aufträge, für deine große Liebe zu den Verlorenen, zu dieser Welt, die du immer noch retten willst. Du gibst dir immer noch Zeit. Herr, erfüll unsere Herzen neu und lass unsere Herzen neu brennen und nicht dort stehen bleiben, wo wir sind. Und die, die hingefallen sind, die dich enttäuscht haben, wenn wir dich enttäuscht haben, hilf uns wieder aufzustehen. Die Jünger haben dich auch enttäuscht. Hilf uns auf und lass uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen diese mächtigen Waffen des Lichts und unsere Zeit nutzen. Danke. Amen.